Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Auroquatsch, dem Podcast aus und mit Auroville, mit Aurovianern, mit Auroville International Deutschland Vereinsmitgliedern, mit anderen mit Auroville verbundenen, mit dem integralen Yoga verbundenen. So kurz zum Hintergrund, warum gibt's das überhaupt? Die Idee war, jetzt mit den momentanen, ja, wenig gegebenen Möglichkeiten, Auroville zu besuchen aus Deutschland und dadurch vielleicht, es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, Kontakt zu halten. Ich erinnere mich selbst, wie es war, als ich nicht in Auroville gelebt habe, wie schön es immer war, die Möglichkeit zu haben, in Auroville zu sein, möglichst einmal im Jahr. Und ich weiß, wie vielen anderen in Deutschland das so geht. Ja, die Möglichkeit ist einfach hier so ein bisschen wie auf La Terrasse oder keine Ahnung, irgendwo in Auroville, da sitzen irgendwie zwei am anderen Tisch und man sitzt da vielleicht und trinkt ein Käffchen und vielleicht kann man so ein bisschen zuhören. Soll man ja vielleicht eigentlich nicht Privatsphäre respektieren, aber das ist, finde ich, eine der schönen Sachen in Auroville, diese inoffiziellen Gespräche, in denen man eben Aurovillianer ein bisschen anders kennenlernen kann. Das ist also so für uns, die jetzt vielleicht in Deutschland auch im Lockdown sitzen. Hier in Indien geht's auch gerade wieder los. Pondicherry macht gerade wieder dicht. Dass wir ein bisschen was haben, womit wir uns die Zeit vertreiben können, was vielleicht unterhaltsam ist, aber eben nicht nur, sondern auch ein bisschen dieses Auroville-Gefühl, das, wofür wir hierher reisen, das vermittelt. Und heute bin ich sehr dankbar, dass sich Birgitta die Zeit genommen hat. Wir kennen uns auch schon seit 13 Jahren oder so. Das erste, seit ich das erste Mal hier war. Und ich weiß, dass du viel zu teilen hast, wenn du magst, wenn du Lust hast. Mal schauen, wo das Gespräch hingeht. Aus vielen verschiedenen Richtungen. Erstmal herzlich willkommen und ja, ich weiß nicht, ob du dich irgendwie den Zuhörern vorstellen magst.
Hallo, also ich heiße Birgitta Volz und ich bin seit über 16 Jahren in Auroville. Die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich als die Matrigold Lady. Ich mache den Golden Glass Schmuck in der gleichen Technik wie das die teils vom Matrimandir gemacht sind, wo eben 24 Karat Gold in Glas eingeschmolzen werden. Und aber eigentlich bin ich bildende Künstlerin und ich bin sehr glücklich, seitdem das Lockdown war und Covid, habe ich unendlich viel Zeit, wirklich wieder das zu tun, was ich gerne machen möchte und schon immer auch gemacht habe, was mein Hauptberuf ist. Ich bin nämlich bildende Künstlerin. Und seitdem läuft Matrigold ein bisschen nebenbei, eher weniger als mehr im Moment. Aber ich bin wieder Vollzeit tätig als bildende Künstlerin.
Ja, und da war auch jetzt vor kurzem eine Ausstellung im tibetischen Pavillon.
Ja, da hatte ich eine Einzelausstellung. Das Thema war Tempeltree. Und alle Bilder in dieser Ausstellung waren Baumrindendrucke, die ich vor 2 Jahren an dem Tempeltree hinter dem Pavillon während des ersten Auroville Art Camps gedruckt habe. Und dabei ist ziemlich viel Magisches passiert. Und zwar hat sich Ganesha manifestiert, zu meiner größten Verwunderung und Überraschung. Und ich habe sehr viele, sehr schöne, eindringliche Ganesha-Bilder bekommen. Die sind groß, zwischen 1,20 Meter und 2,20 Meter. Und die habe ich auch ausgearbeitet in den letzten 2 Jahren. Und diese Arbeiten waren in der Ausstellung zu sehen. Und wenn man vor diesen Drucken steht, ja, bekommt man eine Gänsehaut, weil die Energie wirklich rüberkommt.
Wie ist es zu dieser Art von Kunst gekommen? Ist ja sehr.
Ja, eigentlich durch einen Zufall. Ich habe schon immer meine große Liebe im Holzschnitt gehabt und habe das, seitdem ich 15 Jahre alt bin, mit Begeisterung gemacht. Habe damit auch meine Zulassung zum Berufsverband Bildender Künstler gekriegt mit 18 Jahren und habe dann Farbholzschnitte gemacht, Schwarz-Weiß-Holzschnitte, immer mehr eigentlich mit natürlichen Strukturen gearbeitet und habe so die Fertigkeit bekommen, auch dreidimensional zu drucken. Das war eine langsame und auch schwierige Entwicklung. Und dann war einmal ein Kunstprojekt Kunst im Weinberg und ich wollte diese Weinanbaupfähle beschnitzen und so als rundherum Rollendruck abdrucken. Und das wollte ich auch testen. Und am Tag, bevor das Projekt mit Öffentlichkeit und Presse und allem losging, habe ich im Weinberg mir so einen Pfahl besorgt und nach 5 Minuten mit diesem Pfahl hatte ich Kopfschmerzen und die Augen tränten mir, weil die Weinbauern am Tag davor diese Pfähle mit Gift eingelassen hatten gegen Pilze. Das heißt, ich konnte überhaupt nicht umsetzen, was ich mir vorgenommen hatte und bin an dem gleichen Tag völlig verzweifelt durch den Weinberg gelaufen und dachte, oh Gott, was mache ich denn da jetzt ab morgen eine Woche mit Publikum vor Ort arbeiten? Und dabei habe ich Rindenstücke gefunden, die die Bildhauer zur Vorbereitung schon von ihren großen Stämmen abgeschält hatten und die waren flach und frisch. Und dann dachte ich mir, naja, vielleicht kann ich was mit der Rinde anstellen, habe die mit ins Atelier genommen und habe die über Nacht gedruckt. Und die Ergebnisse waren super gut und ich war ganz happy und habe am nächsten Tag weiterarbeiten wollen damit. Und dann waren die durch die trockene Luft, hatten die sich wieder gewölbt. Da waren die nicht mehr flach. Dachte ich, Mist, was mache ich jetzt? Und dann habe ich versucht, diese runde, wie am Baum auch die gewölbte Rinde zu drucken und habe das hingekriegt. Und dann war ich so fasziniert von den Ergebnissen, dass ich also sofort am lebendigen Baum war und das dann im Wald ausprobiert habe, während dieses Weinbauprojekts auch. Und so ist der Baumrindendruck entstanden. Ich glaube, das hat vor mir noch nie jemand gemacht. Und seit 1995 bin ich da ganz begeistert bei der Sache, denn es ist eine magische Arbeit. Die Bäume scheinen als Gedächtnisspeicher der Kulturen um sie herum zu fungieren. Und wenn ich an den Bäumen arbeite, habe ich oft sehr, sehr gegenständliche Arbeiten, die in Bezug zur Mythologie, zur Götterwelt und zu den Geschehnissen vor Ort stehen.
Magst du da ein bisschen mehr zu sagen? Das klingt sehr interessant.
Ja, es hört sich ziemlich unglaublich an. Ja, ich weiß. Und wenn mir das jemand vor 20 Jahren, naja, vor 25, 30 Jahren erzählt hätte, dass ich sowas mal mache und auch wirklich an Geister und Gespenster und an Sagengestalten glaube, dass es die wirklich gibt, da hätte ich gesagt, okay, reifes Irrenhaus und tschüss, ja. Aber das Ganze ist so passiert. Ich habe am Anfang mit den Rinden eigentlich nur erwartet, dass ich abstrakte, attraktive Muster und Strukturen bekomme. Habe ich auch bekommen. Und ich habe eine vollkommen konzeptionelle Arbeit gemacht, wo ich versucht habe, einfach so ein 70 mal 100, ein großes, schönes Stück von jeder Spezies zu drucken und das zu einem großen, riesigen Gesamtwandbildnis zu kombinieren. Und dafür habe ich halt verschiedenste Bäume ausprobiert. Und dann war ich auf einem alten Mühlenhof im Augsburger Land. Und da war so ein kleiner, unscheinbarer Baum, den hatte ich eigentlich noch nie bestimmt. Ich wusste gar nicht, was das für einer ist. Und der rief so irgendwie, druck mich. Und ich war gar nicht so überzeugt davon, weil der sehr grobe Rindenstrukturen hatte. Und dann dachte ich, okay, wenn du mich rufst irgendwie, wenn ich das so spüre, dann drucke ich dich halt. Und dann habe ich angefangen und das gab also überhaupt nichts, was in mein Musterbild hineingepasst hätte, weil das viel zu unregelmäßig und unberechenbar und anders war. Und irgendwann dachte ich, na gut, dann versuche ich halt mal was Größeres, vielleicht sieht's darauf besser aus und ich kann dann ein Stück ausschneiden, was in dieses Bild reinpasst. Und dann habe ich ein 2-Meter-Blatt angefangen und es wurde und wurde nichts. Und dann war es windig und es riss mir aus den Händen und wieder anders an den Baum ran. Und irgendwann hat's auch noch angefangen zu regnen und dann habe ich völlig entnervt dieses große Bild ins Auto geschmissen. Und erst 3 Tage später, als ich wieder in meinem Atelier war, angeschaut und an die Wand gehängt. Und dabei hat mich also ein riesen Schreck durchfahren. Da war nämlich statt eines abstrakten Musters auf diesem Bild eine perfekte 2 Meter große Hexe drauf. Ich bin da also schaudernd davor gestanden und es ging aber nicht mehr wieder weg. Dann dachte ich mir, okay, also das teste ich morgen mal, habe einen Stuhl hingestellt und habe im Kunsthaus dann so reihum einen Kollegen nach der anderen gebeten, mal zu gucken und habe überhaupt nichts dazu gesagt. Die haben sich da hingesetzt, das Bild angeschaut, nach 5 Minuten oder 2 Minuten hatten die Gänsehaut und fragten, um Gottes Willen, wie hast du das denn gemacht? Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, das hat mich benützt, um zu werden. Ja, also ich habe mich richtig manipuliert gefühlt von diesem Ding, was ich da zeigte. Und da ich nicht gerne manipuliert werde, habe ich damals, das war 1995, all meinen Mut zusammengenommen und dachte, okay, da ist was, das kann ich nicht beschreiben, das kenne ich nicht, das gibt's aber. Und das habe ich irgendwie freigelassen. Ich muss jetzt wissen, was das ist, was da dahinter steckt. Und das war der Anfang meiner spirituellen Suche und meiner Forschung am Unsichtbaren. Und seitdem bin ich mit Feuereifer bei der Sache und untersuche die Welten, die hinter der Materie liegen. Und die sind in unseren Sagen und Märchen, haben die ihren Ausdruck, in oder eigentlich in jeder Kultur ihren Ausdruck. Und mittlerweile weiß ich da eine Menge mehr drüber als 1995. Und zu diesem Baum, den ich damals gedruckt habe, der mir diese Gestalt gab, habe ich auch ein paar Tage später, als ich den Baum bestimmt habe, ein wunderschönes Gedicht oder eine Sage in der Mythologie gefunden. Das ist nämlich eine Saalweide gewesen. Und das geht so. Die weise Frau, die salige Frau, ist die Mittlerin zwischen den Geistern und den Menschen. Die Weidenfrau, die menschliche Gestalt annehmen kann, ich krieg's nicht mehr auswendig zusammen. Aber die Sage geht so, dass die Frau aus der Weide menschliche Gestalt annehmen kann und die Menschenmänner sich in sie verlieben und heiraten und dann an gebrochenem Herzen sterben, weil in dem Moment, wo sie schlecht behandelt wird, geht sie einfach wieder zurück in ihren Baum. Ja, und diese Saalweiden sollen diesen Zwischenwesen, die in beiden Welten existieren, die Heimstatt geben. Also das ist in der Mythologie als hochmagisch besetzt, diese Spezies vom Baum. Und ich habe an diesem Baum seit 25 Jahren kontinuierlich gearbeitet, alle 2 Jahre im Schnitt, und ich kriege jedes Mal magische Bilder. Das hat mir auch mal ein Bild mit der Göttin in allen Lebensaltern gegeben, ja, von der jungen Schönen über die reife Frau bis hin zur fast skelettierten alten Frau, ja, alles in einem Bild, auch was ich, wie es war vom Baum, ist es so gekommen und es ist magisch. Und dann hatte ich einmal einen Wettbewerb zu einer zeitgenössischen Madonnendarstellung und dann bin ich also zu meiner Weide gegangen und habe gesagt, hier, jetzt gib mal die Maria her. Und habe einen Tag gearbeitet und war dann am Abend ganz frustriert und habe mich beim Baum beschwert, weil ich einfach nur Hexen und Kobolde gesehen habe, aber keine Madonna. Und dann sagt's plötzlich in mir, sie ist doch da, schau doch richtig hin. Und dann habe ich sie auch gefunden, und zwar DIN A4, ganz klitzeklein, war sie als Teil von einem großen Bild, aber deutlich zu sehen. Ja, und dann habe ich diese Stelle an der Rinde gesucht und gefunden. Und am nächsten Tag habe ich dann wirklich nur die Madonna mit dem Kind eingefärbt und hatte dann einen kleinen, feinen Rindendruck von der Madonna mit Kind. Allerdings bin ich bei dem Wettbewerb ausjuriert worden. Ich glaube, eine echte war ihnen zu arg.
Hast du noch mit anderen Bäumen gearbeitet, außer dem da und den jetzt am...
Ja, natürlich. Ich arbeite weltweit mit Bäumen. Ich habe vor 2 Jahren, bin ich nach Afrika eingeladen worden, nach Namibia, um einen 3000 Jahre alten Baobab zu drucken, der mitten im Busch steht, im Sambesi-Gebiet. Und das war eine richtige Expedition, die ich mit der Journalistin Conny von Schmettau gemacht habe. Und die Conny, die hat an diesem Baum vor 3 Jahren die Unterschrift vom David Livingston wiederentdeckt. Die Eingeborenen hatten ein Gerücht, dass der vor 200 Jahren unter diesem Baum kampiert hat mit seiner Expedition und auch den Namen reingeritzt hat. Aber seit über 60 Jahren hatte kein Mensch mehr den Namen gefunden, den Namenszug, weil das verwachsen war. Und eben auch überdeckt mit Moos und sonst was. Und die Conny hat diesen Namenszug wiedergefunden und wollte unbedingt, dass ich das sichtbar mache und drucke und eben auch an dem Baum arbeite, weil die Conny meine Arbeit von den Bäumen schon sehr, sehr lange verfolgt hat. Und wir sind zu diesem Baobab gegangen und wir haben nicht nur David Livingstons Unterschrift wieder sichtbar gemacht, sondern ich habe auch die von der Mary Livingston gefunden. Die war nämlich auch mit in dieser Expedition. Dann haben wir die Initialen von allen 4 Teilnehmern gefunden im Baum. Und das war aber nur der Anfang. Und danach wurde das Ganze richtig fast unheimlich. Ich habe eine über 2 Meter große Löwengöttin gedruckt, die 8 Arme mindestens hatte und insgesamt ist das Schnitzwerk wahrscheinlich 4 Meter groß und es ist Überschnittshöhe. Also das muss seit 1000 Jahren mindestens oder 2000 Jahren in dieser Rinne raufgewachsen sein. Und das Verrückte an diesem Bild war, egal welche Stelle ich von der Löwengöttin gedruckt habe, ob es jetzt kleine DIN A4-Blätter aus der Mähne waren oder ein 2,5 Meter Papier mit dem ganzen Körper drauf, im Detail besteht sie aus lauter winzigen Löwenköpfen. Ja, das ist dieses universelle Prinzip, wie im Großen, so im Kleinen spiegelt sich auch dort wieder. Und das war nicht die einzige Entdeckung an diesem Baobab. Wir haben auch, ich habe auch einen Diener des Baobab, habe ich es genannt. Das ist ein 2 Meter großer Schwarzer, der überlebensgroß auf dieser Rinde ist. Und der trägt in seinen Armen alles Mögliche. Und ich denke, dass es Teil eines Frieses ist, was über 5 bis 6 Meter den ganzen Stamm überspannt. Aber wir haben es nicht mehr weiter verfolgen können, weil die Zeit zu knapp war und wir auch nur eine begrenzt große Leiter dabei hatten. Ich konnte also gar nicht weiter raufdrucken. Und es war auch, hat meine körperlichen Kräfte auch überstiegen. Das waren unwahrscheinlich harte Bedingungen, zu denen wir da kampiert haben. Wir hatten damals tagsüber Starkwind und ungefähr nur 2 Stunden eine Windpause von 4 bis 6, bis Sonnenuntergang dann arbeiten konnte. Nachts hat's fast gefroren, da war es eiskalt und tagsüber war es bullenwarm. Und der Wind, der hat uns dann auch immer die Kletten überall reingeblasen und den Sand. Also wir hatten Kletten im Schlafsack, in den Socken, in allem. Und sobald die Druck gekriegt haben, haben die also blutige Wunden geschlagen. So fies waren die. Und wir haben es 2-mal eine Woche mit einer Unterbrechung, als wir nicht mehr konnten, dort ausgehalten, aber danach nicht mehr. Ne? Und dann gab es auch noch ein so ein magisches Bild von dem Baobab. Und zwar habe ich die Unterschrift von der Mary Livingston gefunden. Und am Tag drauf habe ich die Stelle weiter untersucht und habe gesehen, dass die Mary Livingston in den Kopfputz eines 1,5 Meter großen Häuptlings- oder Königshauptes geschnitzt hat. Und daneben war auch noch die Königin. Also ich habe auch König und Königin von dem Baum bekommen. Die sind meiner Meinung nach wirklich geschnitzt. Bei der Löwengöttin ist es teilweise geschnitzt, aber teilweise natürlich. Da habe ich nur wirkliche Schnitzspuren an ihren Tatzen gefunden und an den Armen, aber sonst nicht. Der Baobab-Diener, das ist völlig unklar, ob der natürlich ist oder geschnitzt oder ob der vor 2000 Jahren geschnitzt wurde und die Rinde hat es komplett wieder zugewachsen. Und dann gab es noch etwas, das war richtig unheimlich, und zwar eine Hand und ein Kopf, also ein Kopf und ein Arm, der aus dem Boden herausragt, und zwar ungefähr so wie jemand, der im Sumpf versinkt und versucht noch sich retten zu lassen. Und das kam unten aus der Erde raus, da wo der Baum die Erde berührt. Und es ist eindeutig ein Gesicht und eine Hand mit Arm. Meine Vermutung ist, dass dieser Flusssand, der an den Baum geschwemmt wurde, jedes Jahr ein bisschen mehr, und dass das ein Schnitzwerk ist, was viel tiefer in die Erde geht. Aber ich habe bisher über Baobabs noch nichts rausgefunden, was substanzielle Wissenschaft wäre, weil normalerweise haben die Bäume unter der Oberfläche sofort die Wurzeln. Die sind auch nur sehr begrenzt in der Lage, geschnitzte Wunden wieder mit einer gesunden Rinde zu überziehen. Andererseits scheinen die Baobabs nichts zu entsprechen, was wir über Bäume wissen. Ich habe mich sogar ans Forstwissenschaftliche Institut in Tharandt gewandt, aber die kennen sich auch mit den Tropenbäumen nicht so aus. Die konnten mir nicht weiterhelfen. Und wir glauben eigentlich, dass der Baum oder die Bilder auf dem Baum richtig unter die Erde weitergehen. Und dass der noch viel älter ist als 2.000 oder 3.000 Jahre. Ich vermute, dass er 4.000 oder 5.000 Jahre alt ist. Ich habe nämlich karbonbestimmte Baobabs gesehen, die 1.500 Jahre alt sind, und die sehen aus wie Spielzeug neben dem. Dieser Baum hat einen Umfang von 27 Metern. Also wir glauben, dass, also Conny von Schmettau und ich, dass diese Bäume, die ja an den alten Handelswegen standen, eine Art Briefkasten waren in früheren Zeiten. Und vielleicht muss auch die ganze Landesgeschichte umgeschrieben werden in Namibia, denn das, was wir dort gefunden haben, das ist so uralt und das sieht nicht so sehr afrikanisch aus zum Teil. Die Löwengöttin, die wirkt wie eine Mischung aus Ägyptisch und Indisch, wie aus der Sachmet und aus der Durga. Und ich habe nirgends in der Mythologie was über eine achtarmige Löwengöttin gefunden bis jetzt. Also da gibt es viele Geheimnisse zu entdecken. Aber das Verrückteste bei den Rindendrucken ist eigentlich, dass es nur ganz selten so ist, dass man das auf der Rinde auch sieht oder wiederholen kann, was in den Bildern sich spiegelt. Normalerweise entstehen die Bilder nicht, während ich dort, also ich kann nicht sehen, was ich mache. Wenn ich an dem Baum arbeite, ist das wie eine Meditation in Bewegung. Und ich bin dabei vollkommen leer und kontrolliere nur die Komposition. Und die Magie ist eigentlich dann am nächsten Tag, wenn die Bilder getrocknet sind und ich die ausbreite und in Ruhe anschaue, dass ich sehe, wow, was da alles drauf ist.
Und wenn unsere Hörer, die sich auch ein Bild davon machen wollen würden, gibt es die Möglichkeit, die zu sehen?
Ganz einfach. Ich habe eine Webseite, da sind sehr, sehr viele Sachen drauf. Das ist www.birgittavolz.de.
Alles klar. Super.
Also wer meinen Namen richtig schreibt mit B-I-R und V-O-L-Z, der findet mich garantiert.
Der letzte Baum bis jetzt sozusagen, der steht auch beim Tibetan Pavilion, ne?
Ja, der steht rechts neben dem tibetischen Pavilion. Das ist ein Ficus religiosa, ein Tempeltree.
Und wie bist du zu dem gekommen? Hat der dich auch gerufen?
Ja, klar. Also Bäume, die mich nicht anziehen, die bearbeite ich auch nicht.
Und dazwischen, jetzt Afrika war noch dabei, gab es noch irgendwelche Stationen?
Ich habe in Papua-Neuguinea schon gearbeitet. Das war auch völlig verrückt. Im Chimbo, das ist so eine Gegend, da warnt das Auswärtige Amt stärkstens davor, sich dahin zu begeben, weil sehr kriegerisch, anarchistisch und gefährlich. Aber das war sehr lustig da und da waren wir von einem Stamm eingeladen und oben auf dem Berg und haben in so einer Rauchhütte geschlafen und ja, währenddessen habe ich Bäume gedruckt. Unten hat es immer so komisch geknallt im Dorf unten. Da dachte ich, warum schießen die denn? Was machen die denn da? Und irgendwann kamen so bewaffnete, bis an die Zähne bewaffnete Kriegertrupps vorbei und guckten nach uns. Und meine Freundin, die war schon völlig leichenblass und Angst. Aber ich hatte irgendwie mit den Bäumen, war ich so beschäftigt. Ich fand das alles total absurd. Das war wie im Comic. Ja. Und dann haben sie uns erklärt, ja, da wären Vorbereitungen zum Stammeskrieg im Gange. Und das, was da so knallt im Tal, das sind keine Schüsse, sondern die Blechdächer, die sie aus den Verankerungen reißen, um sie als Schilde zu benutzen. Ja, es ist ein bisschen haarsträubend manchmal. Aber auch da habe ich Bäume gedruckt und das war auch schon ziemlich magisch. Ich habe den Seelenbaum gedruckt und da sind viele kleine Gesichter drauf.
Der Seelenbaum, das ist da in der Mythologie?
Ja, auch ist ein Baum, wo die Seelen der Ahnen hin. Ahnenbaum heißt der genau, nicht Seelenbaum. Das ist einer von unseren Friedhofsbäumen. Ich überlege gerade, wie er heißt. Aber traditionell haben wir den ganz viel auf Friedhöfen. Mir fällt jetzt der botanische Name gerade nicht mehr ein. Das ist zu lange her, das war 1996 schon.
Okay, das war dann also auch noch relativ gesehen am Anfang dann dieser Reise.
Ja, ja. Aber da war ich schon sehr dran interessiert, was da so rauskommt.
Okay, das sind dann also jetzt 26 Jahre.
Rindendruck.
Und vor 13 Jahren, nee, vor 16 Jahren meintest du eben nach Auroville gekommen bist, endgültig. Vielleicht warst du auch davor schon da. Und ich höre gern einfach weiter irgendwelche Geschichten, die du dazu zu erzählen hast, weil es klingt, als hättest du da viele Abenteuer erlebt. Eine Frage, die mich besonders interessieren würde, wäre eben, dass du das ja auch sehr als innere Reise beschrieben hast. Oder das eben angedeutet hast, dass es für dich eine Erforschung dieser Welten hinter dem Physischen ist in gewissem Sinne. Also wenn du magst, würde ich darüber gerne mehr hören. Und dann auch, weil es dich ja irgendwie nach Auroville gebracht hat vielleicht, oder ich weiß nicht, inwiefern das damit zusammenhängt, wie das vielleicht auch eben mit den Idealen der Philosophie, der ganzen Auroville-Geschichte vielleicht irgendwie zusammenhängt.
Gut, das sind jetzt aber viele weite Themen. Ja, also ich habe erforschen wollen, was ist hinter dieser materiellen Oberfläche, was ist wirklich da verborgen, wie kann es sein, dass dass sich etwas durch meine Hände manifestiert, was ich nicht bewusst nicht mal eingeladen habe. Ja. Und ich habe dann eine Reise nach Indien gemacht, weil meine innere Stimme mir geraten hat, dahin zu gehen. Damals war das mehr ein vages Gefühl. Heute, ich habe sie zwischendurch ganz deutlich gehört und heute spüre ich die Dinge, die ich tun muss. Ja. Und damals bin ich dieser vagen inneren Stimme gefolgt. Das war eine Ahnung, die mir sagte, in Indien findest du Antworten auf deine Fragen. Und ich bin damals auch prompt in Amas Ashram gelandet und habe 4 hellsichtige Menschen getroffen. Die waren in völlig verschiedenen Sparten tätig. Einer war ein Tarotleger, ein Chiropraktiker, ein Astrologe. Und der letzte, der mich ungeheuer beeindruckt hat, war ein Psychic Reader, also ein Mindleser. Im Deutsch gibt's, glaube ich, gar kein Wort dafür. Und dieser Mann, der hat eine Dreiviertelstunde lang mich gelesen, mein Innerstes gelesen, also mit geschlossenen Augen, und hat das alles auf eine Tonbandkassette aufgenommen. Und ich konnte ihm Fragen stellen und alles Mögliche. Der wusste alles von mir. Und das hat mich derartig beeindruckt, weil bei mir ging natürlich sofort die Mühle los. Wie macht er das? Das gibt's doch gar nicht. Ne? Und ich habe keine Erklärung gefunden, weil der kannte mich nicht und der konnte mich auch nicht studieren. Ja, und der hatte außerdem die ganze Zeit die Augen geschlossen, als wir uns getroffen haben. Also ich war mit mehr Fragen da gesessen als Antworten. Und ein paar Wochen später gibt genau dieser Mensch in Berlin ein Hellseh-Seminar. Und wie der Zufall so spielt, an den ich gar nicht mehr glaube, habe ich davon gehört und habe mich dann sofort mit ein paar Freundinnen zum Psychic Reading Seminar angemeldet. Und dann haben wir alle innerhalb von 2 Wochen mit einem 3-stündigen Abendkurs das Hellsehen gelernt. Und das war gar keine große Kunst eigentlich. Hellsehen ist ein Intuitionstraining, wo man lernt, den Verstand abzuschalten und diese ganz kleinen, leisen Stimmen, die im Inneren ja bei jedem Menschen als Ahnung, Gefühl oder sogar als Stimme existieren oder auch als Bilder, an die Oberfläche kommen zu lassen. Und der hat uns damals erklärt, dass wir alle über ein feinstoffliches Feld mit allem verbunden sind. Und in dem Moment, wo wir die Verstandesebene verlassen und über die Herzebene gehen, kommen wir in diese uns alle verbindenden feinstofflichen Felder hinein. Und dort können wir, wenn wir die Erlaubnis bekommen, jedwede Information abfragen. Also Psychic Reading funktioniert so, der holt sich mein Einverständnis und dann klingt er sich in mein Feld ein und hat Zugriff auf alles, was da drin ist. Auch auf das, was mir vollkommen unbewusst ist oder was ich niemandem nach außen zeigen würde. Und so funktioniert Hellsichtigkeit. Und ich habe damals den Astrologen oder auch den Tarotleser und den Chiropraktiker gefragt, die haben mir nämlich alle wesentlichen Informationen gesagt, bevor sie in die Karten oder in die Sterne geschaut haben. Und da dachte ich, hey, was ist das denn, ja? Und habe gefragt, warum sie das denn überhaupt machen, wenn sie es eh schon wissen. Und dann haben die alle gelacht und gesagt, damit sich die Leute an etwas festhalten können.
Das war also dann die erste Station in Indien.
Und ja, Amas Ashram. Und danach auch Sai Babas Ashram. Und dann war ich lange nicht mehr, ja, nach 3 Jahren bin ich dann wieder das war 96. Ich war sehr schnell wieder da. Ich hatte dann nämlich einen Lehrauftrag für Holzschnitt an der Kunsthochschule in Neu-Delhi auf Einladung des Goethe-Instituts, wo ich auch eine große Ausstellung hatte in der Zeit. Und danach war das Band mit Indien geknüpft und ich hatte seitdem auch eine sehr gute indische Freundin. Wir waren in engem Kontakt. Und 2002 habe ich dann nochmal eine 3-Monats-Reise durch Indien gemacht und habe auch Auroville gefunden. 2003 war ich dann 3 Monate da, um diese 3 Monate zu machen, bevor man sich entscheiden kann, will man Newcomer werden oder nicht. Und 6 Monate später bin ich dann ausgewandert.
Was war es dann an Auroville, wenn du an so vielen Orten in der Welt und in Indien warst?
Also ich bin kein Großstadtmensch. Ich habe es zwar sehr gerne international, aber ich kann die Energie in großen Städten schlecht aushalten. Und ein internationales Dorf wie Auroville, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe noch nie in meinem Leben so viele verrückte Individualisten und auch Idealisten auf einem Fleck gefunden. Und Auroville war bei mir einfach ein Schuss mitten ins Herz. Und mein Verstand hat sehr mit mir gehadert. Als ich merkte, da ist ein Teil von mir, der überlegt, hierher zu kommen, da schrie mein Kopf Zeter und Mordio, bist du verrückt. Ja. Aber ich weiß ja, wem ich folgen sollte.
Und hatte das dann auch mit dem Matrimonie zu tun? Deine Arbeit da mit dem Gold ist ja da aus
Ja und nein. Okay. Also Auroville und ich, das war so ein bisschen eine schwierige Geburt, denn ich habe im Reiseführer im Lonely Planet eigentlich nur Unfug drüber gelesen, wie ein paar arrogante Aurovillianer bewachen da ihren blöden Tempel und lassen keinen hin. Und das hat mich also nicht besonders angezogen. Ich war eher am Ashram in Pondicherry interessiert. Aber als ich dann im Ashram war, da sagte meine innere Stimme jeden Tag mehrmals, geh und schau dir Auroville an. Und mein Kopf sagte, wieso denn? Und irgendwann habe ich halt meiner inneren Stimme nachgegeben und dann die Ashram-Tourist-Tours gebucht, Sonntagnachmittag, und stand dann auch prompt in der Affenhitze mit 2000 Pilgern Schlange. Und damals musste man also ewig Schlange stehen in unglaublichen Mengen. Das war auch diese Geburtstagswoche und ich wusste ja von gar nichts. Ja, ich bin da ja völlig unbedarft angekommen und dachte mir nur, was mache ich hier, ja? Und irgendwann ging es dann Richtung Matrimande im Gänsemarsch und dann standen mir plötzlich sämtliche Haare zu Berge. Und das tun meine Haare, wenn ich durch hohe Kraftfelder laufe. Also ich spüre Goldlinien und hohe energetische Punkte in der Erde, in dem sich bei mir sämtliche Härchen aufstellen. Und ich dachte, oh, was geht denn hier ab? Und dann habe ich den Blick auf das Matrimandir bekommen und wusste sofort, was da los ist. Und dann habe ich eine Sekunde damals in die innere Kammer schauen dürfen. Dann wurde man umgedreht und die Rampe wieder runtergeschubst. Und in dem Moment wusste ich, ich werde jede Minute, die ich noch Resturlaub habe, in Auroville verbringen und jede Minute, die sie mich lassen im Matrimandir. Ich bin dann am nächsten Morgen sofort da eingefallen ins vollbelegte Auroville, wo es keine Plätze gab, keine Hotelzimmer, nichts. Ich komme früh um 7:30 im Center Guesthouse an. Da wurde jemand über Nacht so schlecht, dass der spontan abgereist ist. Das Zimmer wurde frei. Eine halbe Stunde später ging die Einführungstour 3 Tage Auroville los und zack war ich da dabei. Und ich war ein richtiger Matrimandia-Junkie in diesen ersten Monaten und Wochen. Ich habe früh von 6 bis 8 meditiert, dann nochmal abends von 5 bis 8 und dann habe ich es noch geputzt, damit ich noch länger drin bleiben kann.
Und wie kam es dann zu dem wunderbaren Schmuck, den es jetzt gibt?
Ja, als ich das Matrimandir das allererste Mal gesehen habe, habe ich mir sofort gedacht, das ist doch viel zu schön, um das nur den Architekten zu lassen. Ja. Als mir klar wurde, dass diese riesigen goldenen Scheiben aus so kleinen Quadraten, Mosaikteilen bestehen. Und dann trieb mich die Frage um, wo gibt's die Dinger? Wie werden die gemacht? Und das war nicht rauszufinden in Auroville. Und am Tag drauf haben sie aber zum ersten Mal solche kleinen 4x4 cm Teils als Souvenirs an Touristen verkauft. Und dann habe ich meine erste erstanden. Und dann wollte ich unbedingt wissen, wo gibt's die? Wo ist die Quelle? Aber da konnte mir keiner sagen, weil die Fabrik wirklich vom Matrimandir Arbeitswerkstättenplatz ist, die nach Pondi gezogen oder weggezogen. Und keiner wusste, wohin. Ein Tag später zieht ein Typ in einem Gästehaus neben mir ein, der diese ganze Technologie mitentwickelt hat. Und der hat mich am Tag vor meinem Abflug, am Tag drauf, mit in die Fabrik genommen. Und da konnte ich die allerersten Musterteils kriegen, weil er dabei war. Und dann bin ich zu Hause im Vorerzgebirge in meinem Atelier und habe also sofort angefangen, für mich selber rumzubasteln und daraus Schmuck zu machen, weil mir das ja sehr gut gefallen hat, ne? Und dann habe ich also die ersten Ergebnisse von Anhängern und Ohrringen auf meinem Schreibtisch liegen gehabt, wo der Leim trocknete, den ich da ausprobiert habe. Und dann kommt eine Galeristin, um für die Ausstellung was auszusuchen, sieht den Schmuck und sagt, das muss in die nächste Ausstellung über das Schmuckbedürfnis. Und dann habe ich wirklich mit Profi Schmuckdesignern meine allerersten Ergebnisse gezeigt und das war ein Riesenerfolg und auch sehr schön für mich, das zu erleben. Allerdings bin ich da überhaupt noch nicht auf die Idee gekommen, das irgendwie zu kommerzialisieren. Das ist dann erst passiert, als ich als Newcomerin hier war und mir mein Geld nur so durch die Hände gelaufen ist. Ich habe also viel mehr verbraucht als Gast und war total geschockt, wie teuer alles ist. Und dann war ich irgendwann im Samadhi gesessen, ganz traurig, und habe meditiert und gefragt, Mutter, was soll ich denn machen? Wie soll ich denn mein Geld hier verdienen? Was soll ich denn leben? Und dann habe ich plötzlich Visionen von meinen drei ersten Kollektionen gehabt. Das poppte so richtig vor meinem inneren Auge auf. Ja, und am nächsten Tag war ich in der Fabrik und habe die Formen bestellt.
Und das war dann... Wann? Seit wann geht's
mal 2005, glaube ich. Oder 2004 habe ich mit der Produktentwicklung angefangen. Und 2005 oder 2006 konnte ich dann am Ende meiner Newcomer-Zeit Matrigold gründen. Aber die Produktentwicklung hat ungefähr 2 Jahre gedauert.
Und jetzt sind zu den Anfangskollektionen ja noch einige dazugekommen.
Ja, natürlich. Da ist viel dazugekommen und vor allem eben auch ganz, ganz viele Einzelstücke. Also 95% sind Einzelstücke von der Produktion.
Wie ist das denn im Moment in der jetzigen Situation, wenn jetzt jemand, ein Hörer aus Hörerin aus Deutschland, da Interesse dran hätte?
Ein Desaster. Wir haben überhaupt keine Umsätze mehr. Wir sind vollkommen im Minus. Ich stecke gerade meine ganzen Ersparnisse in Matrigold rein, um es am Leben zu erhalten. Wir verkaufen im Visitor Center, habe ich Januar und Februar mit Matrigold 0 Umsatz gehabt. Und das sind normalerweise die Monate, wo das ganze Geld fürs Jahr verdient werden muss. Im März war es jetzt ein bisschen besser. Da habe ich genau so viel verdient, wie das Gehalt von meiner Angestellten kostet.
Also ist Matrigold eben in dem Sinne auch von den wirklich physisch hier vor Ort, den Gästen, dem Umsatz von, mit denen abhängig?
Ja, wir verdienen vor allem was durch die Boutique im Visitor Center. Ja. Aber, und auch, wir haben auch zwei Läden im Pondi, aber es läuft nirgends irgendwas. Es gibt keine Touristen mehr und die Leute vor Ort, die geben fast nichts aus. Mhm. Ja. Die haben auch das Geld dafür nicht.
Genau, aber
und Export geht auch gar nicht. Auroville.com kann auch im Moment fast nichts verschicken, glaube ich.
Okay.
Ja.
Ja,
die bauen auch gerade die Webseite um. Also wenn man was möchte, muss man mir direkt e-mailen. Ich habe einen kleinen Warenbestand in Deutschland, von dort kann ich auch verschicken, wenn es vorrätig ist. Aber von Indien ist es gerade ganz schwierig.
Alles klar. Naja, aber das wird dann ja insofern gut passen, weil du ja auch bald in Deutschland bist.
Ja, also wenn jemand wirklich was möchte, e-mailt mir und ich kann es mitbringen und dann von Nürnberg aus versenden nächsten Monat, wenn mein Flug klappt und wenn ich mich wirklich auch dahin begeben kann. Aber ich habe es fest vor, am 11. nach Deutschland zu kommen, am 11. Mai.
11. Mai, ja. Und in Deutschland, du hast auch erzählt, dass du da auch interessante Projekte hast?
Ja, ich bin auf die Triennale der Kunst in Bayern eingeladen. Die findet im Kunstmuseum Schweinfurt statt und da bin ich eine von 10 Künstlerinnen, die da eingeladen sind. Und das ist für mich natürlich also sehr schön und sehr wichtig auch.
Und was hast du da ausgesucht?
Meine magischen Baumrindendrucke. Da gibt es eine Auswahl der wirklich magischen zu sehen, die man sich gar nicht erklären kann, die so wie sie sind vom Baum kommen.
Ja, du hast schon ein bisschen darüber gesprochen, wie du dir das erklärst. Ich erinnere mich, ich habe bei dir im Matrigold auch mal so einen Workshop gemacht zum Zeichnen.
Ja, ich gebe Perception Trainings, also Wahrnehmungstrainings. Ja. Da lernen die Leute innerhalb von 2,5 Stunden zu sehen. Und das ist eigentlich als Grundlage für meinen Superlearning Zeichenkurs entstanden. Denn wenn man nicht Also man kann nicht zeichnen, weil man nichts sieht. Das hat nichts mit mangelnden technischen oder handwerklichen Fähigkeiten zu tun, sondern mit mangelndem Wahrnehmungsvermögen. Und unser Gehirn mischt sich unwahrscheinlich gerne in jedwede Wahrnehmung ein. Unser Verstand, der blendet Symbole über die visuelle Wahrnehmung, die wir abgespeichert haben. Und deswegen können die meisten Menschen nicht zeichnen, weil die in den Konflikt kommen zwischen dem, was sie da sehen und dem Symbol, was unser Verstand oben drüber legt. Und ich habe da ein Übungsset aufgebaut, wo man eben in 2,5 Stunden merkt, wie sehr dieses Symbolsystem die Wahrnehmung auch beschränkt. Und in dem Moment, wo einem das klar wird, kann man auch anfangen, energetische Felder zu sehen. Ich habe die Leute nach 2,5 Tagen fast alle so weit, dass die Energiefelder sehen können.
Wow. Und das bietest du auch an?
Ja, das ist dieses Jahr an der Volkshochschule in Mainz und Wiesbaden im Programm, aber wahrscheinlich der Mainzer Kurs sollte im Mai stattfinden, da habe ich wenig Hoffnung. Der Wiesbadener ist, glaube ich, im Juni oder Juli, der könnte stattfinden, falls sich die Lockdown-Situation lockert.
Und online ist es?
Ich verweigere Online-Teaching im Moment noch. Ich habe einfach keine Lust dazu. Ja. Das lebt mit dem Austausch und auch mit dem Gruppenerlebnis, weil man lernt im Superlearning eben auch über das, was die anderen verkehrt machen. Und daran kann ich halt wahnsinnig viel erklären. Und deswegen lernt man so unheimlich schnell, weil man eigentlich potenziert lernt durch den Gruppenaustausch. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das online funktionieren soll. Das sind viel zu viele technische Schwierigkeiten.
Ich fand das faszinierend, auch eben diese Perspektive darauf, weil ich dann irgendwann mal auch in den Fragen und Antworten von der Mutter gelesen hatte, also so wie sie über die visuellen Künste spricht und eben sagt, wie nah das dem Yoga ist, generell eben diese Wahrnehmungsfähigkeit zu lernen. Also die Erfahrung aus dem Kurzen, das war ja nur ein ganz kurzer Workshop, was ich da mit dir gemacht habe. Ich habe auch als Jugendlicher hatte ich auch eine Phase, wo ich viel gezeichnet und auch Unterricht hatte und das auch ähnliche Prinzipien da. Finde ich faszinierend. Und dann eben auch deine Geschichte, wie das eben so ganz klar und prominent verknüpft ist mit dieser inneren, also nicht nur durch diesen Prozess, jetzt spezifisch diese Art von Kunst, sondern generell, weil da mein Verständnis ja auch, ich glaube, da gibt es ein Zitat von Sri Aurobindo, dass Kunst eigentlich ja auch genau diese Aufgabe hat, eben die unsichtbaren Welten sichtbar zu machen für uns.
Das kenne ich leider nicht. Wenn du das irgendwie für mich findest, wäre ich dir dankbar. Ich kenne nur das Zitat von der Mutter. Schönheit ist die Manifestation des Göttlichen in der Materie. Und das ist mein Lieblingszitat von ihr.
Hast du noch irgendwas anderes, was du gerne mit den Hörern teilen wollen würdest?
Ja, für alle Menschen, die irgendwie Angst haben, weil die Angst ja so wahnsinnig durch die deutschen Medien geschürt wird. Euch möchte ich sagen, ich habe in meinem Leben gelernt, dass wir Seelenwesen sind. Und als ich diesen Konflikt hatte, wer hat recht, die Existenzialisten oder die Religion, da bin ich ertrunken und hatte ein Nahtoderlebnis mit 19. Und das hat mir 100%ig bewiesen, dass wir Seelenwesen sind und dass wir nicht sterben können, wenn es nicht der richtige Moment ist. Das bedeutet, dass sterben oder nicht sterben, krank werden oder nicht krank werden, das ist keine Virusentscheidung, sondern das ist eine reine Seelenentscheidung. Und meiner Meinung nach können wir völlig unbefangen leben. Und ich halte eigentlich ehrlich gesagt auch diese ganzen Covid-Maßnahmen für totalen Blödsinn. Denn ein Mensch, der glücklich und gesund ist und der seiner Lebensaufgabe und seiner Seelenaufgabe folgt, der wird auf keinen Fall diesen Planeten verlassen, bevor die nicht erfüllt ist. Und da kann man so wild und gefährlich leben, wie man will. Man kann sich gar nicht selbst umbringen, wenn es nicht der Moment dafür ist. Und das habe ich in meinem Leben auf die Spitze getrieben. Und es ist mir nicht gelungen, mich umzubringen oder irgendwie. Ja, und ich habe viel, viel Blödsinn gemacht.
Du hast da dieses eine Extremerfahrung eben angesprochen.
Ja.
Das ist sehr interessant, weil das ja diese Nahtoderfahrung gibt es ja auch eben Literatur, das ist ja sogar was die Wissenschaft dann studiert, weil die eben auch feststellt, oh, da verändern sich Menschen manchmal recht stark in diesen extremen Erfahrungen und die beschreiben ja auch dann häufig ähnliche Erfahrungen.
Ja, und das habe ich danach dann auch gelesen. Da gab es damals die ersten Publikationen diesbezüglich und nachdem mir das passiert ist, habe ich also alles verschlungen, was ich da an Büchern gefunden habe. Und ich bin einfach seitdem felsenfest davon überzeugt, dass wir Seelenwesen sind.
Dann vielen Dank, dass du hier warst und fürs Teilen. Ich hoffe, du kommst noch wieder. Ich habe das Gefühl, dass du meintest eben, also so viele Abenteuer noch, von denen du berichten könntest, wenn du wolltest. Ich habe gerade gedacht, vielleicht schreibst du mal ein Buch
Ja, ich nicht. Dann muss das jemand anders machen.
Okay, wenn jemand gerne ein Buch mit dir schreiben wollen würde, wenn es da vielleicht ein Ghostwriter oder eine Ghostwriterin potenziell zuhört, oder auch andere Fragen zu diesen Themen, die du angesprochen hast, zu deiner Kunst, dem Schmuck, den Trainings oder auch vielleicht
den anderen Welten, das liegt mir besonders am Herzen, denn was ich wirklich mit meiner Kunst eigentlich erreichen möchte, ist, dass ich die Menschen dafür sensibilisiere, dass wir hier nicht alleine sind, sondern dass alles beseelt ist. Um uns herum gibt's andere Dimensionen und vollkommen andere Welten und Sphären, die wir nur einfach nicht sehen können, aber die gibt es trotzdem. Die existieren auf einem anderen Schwingungsniveau und Energieniveau, aber parallel zu uns. Und wir verletzen und zerstören die permanent durch unser Benehmen. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich diese Sensibilität ein bisschen wachrufen kann. Denn wer meine Bilder anschaut, der wird ins Grübeln kommen. Ja, weil so viel Zufall kann sich auch der größte verstandesmäßige orientierte Mensch nicht erklären, ja. Das bringt jeden zum Nachdenken.
Okay, wenn da jetzt jemand drüber nachdenkt und dich irgendwie dazu noch was fragen wollen würde, wäre das okay, wenn sie dann über die Webseite mit dir in Kontakt treten?
Oder? Ja, das wäre okay.
Das wäre okay. Okay. Schön, dann wünsche ich, ja, ich sehe dich ja vor dem 11. Mai nochmal. Und sonst, ja, wenn du noch mal was mit auf diese Art und Weise teilen magst, komm gerne wieder und dir eine gute Zeit, viel Freude, viel Erfolg mit der Ausstellung und ja, alles Gute an die Zuhörer. Tschüss.
Tschüss.